3 auf einen Streich. Das gilt bei uns sowohl bei Gästen als auch bei Themen. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen zu Wild umstritten. Heute besprechen wir Wladimir Putin, der zementiert seine Macht nun für lange Zeit ein und droht umgehend mit dem dritten Weltkrieg. Innenminister Gerhard Karner, der eilt heute nach Wien, Favoriten, nachdem es dort schon wieder eine Messerstecherei gegeben hat. Und in Tirol dürfte die dortige Leerstandsabgabe scheitern am Datenschutz. Das besprechen wir mit Petra Stoiber, stellvertretende Chefredakteurin des Standards. Schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Mit Andreas Mölzer, FPÖ-Legende, lange Zeit dort auch der Vordenker der Blauen. Schön, dass Sie da sind.
Grüß Gott.
Und Harald Walser, ehemaliger Nationalratsabgeordneter der Grünen und auch ehemaliger Direktor des Bundesgymnasiums Feldkirch. Schön, dass Sie da sind. Die Präsidentschaftswahl in Russland, die war vieles. Nur keine Wahl, sagen da Beobachterinnen und Beobachter. Ohne auch nur einen ernstzunehmenden Gegenkandidaten sollen 88% Wladimir Putin gewählt haben. Der zementiert damit seine Macht bis mindestens 2030 ein. Frau Stoiber, was sind das für 88%, die da angeblich Putin gewählt haben?
Naja, wie alle Beobachterinnen und Beobachter gesagt haben, also diese Wahlen sind alles gewesen, nur nicht frei und nicht fair. Und Wladimir Putin hat sich das abgeholt, was er halt glaubt, momentan zu brauchen, eine überwältigende Mehrheit. Er hat möglicherweise ist er noch zusätzlich manipuliert worden, was er gar nicht gebraucht hätte, wie westliche Korrespondenten sagen, weil ohnehin sozusagen die Mehrheit der Bevölkerung auf seiner Seite ist. Aber dennoch, er will ein überwältigendes Votum, um sich seinen Kriegskurs weiter absegnen zu lassen. Und an seiner, der Standard-Korrespondent hat so beschrieben, an seinem Russland 2.0 halt irgendwie zu bauen und an seinen imperialistischen Ideen weiterzubauen.
Herr Mölzer, der Westen ist mehr oder weniger schockiert. Teilweise werden absichtlich keine Glückwünsche nach Moskau geschickt, aber wirklich ändern kann der Westen da auch nichts, kann er zuschauen.
Naja, es ist einmal verwunderlich aus meiner Sicht, dass es nicht 188% sind. Ne? Weil in Russland ist gegenwärtig offenbar manches möglich, was unserer Logik widerspricht. Ne? Und merkwürdig ist für mich auch, dass Autokraten wie Putin es überhaupt notwendig haben, Wahlen zu veranstalten, also einen pseudodemokratischen Zirkus aufzuziehen. Ne? Aber es ist doch so, und das habe ich einem oppositionellen russischen Politologen entnommen, der da heute oder gestern oder vorgestern was gesagt hat dazu, es ist doch so, dass offenbar trotz Manipulation, trotz massiver Propaganda eine Mehrheit der Russen hinter Putin stehen dürfte, sagt er, eine Mehrheit auch hinter dem Kriegskurs, wenn auch natürlich in hohem Maße beeinflusst, manipuliert durch Propaganda, das ist überhaupt keine Frage. Und ein Autokrat oder Diktator, wie auch immer man das sagt, hat es offenbar doch noch notwendig, diesen Kriegskurs bestätigt zu bekommen. Ne? Weil er natürlich weiß, dass die westliche Aufklärung, auch Propaganda gibt es auch im Westen, die also auch von den Russen gehört wird. Es gibt oppositionelle Kräfte, wenn sie auch relativ schwach sind oder eh schon liquidiert, ne? Die er halt doch unter Kontrolle halten muss. Ne? Insgesamt dürfte er sich, ob manipuliert oder jetzt nicht manipuliert, das ist eigentlich zweitrangig, bestätigt fühlen dadurch mit seinem politischen Kurs.
Ja, aber diese Bestätigung, Herr Walser, die dürfte nicht ganz ungefährlich sein. Das meint zumindest Russland-Experte Gerhard Mangott heute bei Puls24. Hören wir kurz rein.
Es kann durchaus sein, dass er selbst an diese 87-88% glaubt, das heißt noch stärker von sich überzeugt ist, der historisch gewollte, ja vielleicht gottgewollte Führer Russlands zu sein, der eben die historische Mission habe, das historische Russland geografisch wieder herzustellen. Es kann sein, dass das zu noch mehr Selbstbewusstsein, Überschätzung seiner eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten führt und zu noch stärkerer Aggression. Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen.
Also das heißt, wir alle sagen, das ist eine Farce und dennoch kann das quasi das Selbstbewusstsein von Putin stärken?
Also ich glaube nicht, dass das Selbstbewusstsein von Putin noch gestärkt werden kann, weil das ist, glaube ich, am obersten aller Limits. Ich fürchte aber, es kommen relativ harte Zeiten auf uns zu, denn dieses Ergebnis und die Handlungsweisen Putins in den letzten Jahren, Monaten und verstärkt jetzt auch mit Ex Presses, Werbes, Drohungen in Richtung Atomkrieg, das muss uns schon zu denken geben und sollte auch, glaube ich, dazu führen, dass der Westen sich überlegt, ob der bisherige Weg der Weisheit letzter Schluss war.
Dann schauen wir uns eine dieser Drohungen an, vielleicht gleich, Frau Stoiber. Da gab es ja schon eine Siegesrede natürlich von Wladimir Putin und da meint er, man hätte in der Ukraine schon Französisch und Englisch hören können. Er meint damit ganz konkret die Anwesenheit von französischen und britischen Soldaten. Und dann meint Putin dazu weiter, jeder weiß, dass es dann nur noch ein Schritt zum großen dritten Weltkrieg ist. Ich glaube nicht, dass irgendjemand daran interessiert ist.
Man muss sagen, er ist ja, was das Drohnen betrifft, ist er ja ganz groß. Also wie der Kollege Walser gesagt hat, es ist ja so, dass er auch immer wieder mal mit Atomkrieg und so weiter gedroht hat. Jetzt droht er halt mit dem Dritten Weltkrieg und er braucht immer mehr Eskalationsszenarien, um auch wahrscheinlich auch ein bisschen die eigenen Soldaten irgendwie bei der Stange zu halten. Ich glaube jetzt nicht, dass, oder sagen wir so, es ist ein bisschen schwierig. Ja, ich würde sagen, das muss er sich schon sehr gut überlegen, ob er da was anzettelt, dass er tatsächlich also den Westen auf diese Art und Weise herausfordert. Auf der anderen Seite hat man ja auch lange nicht geglaubt, dass er tatsächlich in die Ukraine einfällt. Also es ist schon sozusagen, wo ist seine Logik, wo ist seine Rationalität und wo wird es dann völlig irrational, das weiß man halt nicht. Ich glaube einfach, der Westen wird sich jetzt heute ist wieder ein Sanktionenpaket beschlossen worden, aber der Westen wird sich schon auch seine Unterstützung überlegen müssen in dem Sinn, dass man sie doch auch intensiviert, weil man kann ja nicht zuschauen, wie der ein Land nach dem anderen, als nächstes ist Moldau dran oder dann kommen vielleicht irgendwann die baltischen Staaten. Also ich glaube, er nützt natürlich auch diese etwas zögerliche Haltung. Die USA kann sich nicht entscheiden, wie will sie jetzt vorgehen, wie weit will sie die Ukraine unterstützen. Die EU ist da halt auch in einer schwierigen Situation. Deutschland ist in einer schwierigen Situation. Das nutzt er halt immer aus. Und ich denke mir, da müsste man vielleicht noch viel klarer und viel entschlossener auftreten.
Aber Frau Stoiber, schauen Sie, Sie und auch der Herr Walser plädieren für härteres Auftreten. Was heißt das jetzt? Heißt das jetzt Macrons Vorschlag, EU oder NATO-Truppen, nicht EU, NATO-Truppen wirklich in die Ukraine zu schicken? Und ist das nicht das, was Putin dann sagt, nämlich ein Weltkrieg, wenn die NATO wirklich in einem offenen Krieg mit Russland befangen ist? Und es ist ja so, das ist ja immer Eskalation auf der einen Seite, Eskalation auf der anderen Seite. Ne? Die Drohung mit wirklichen NATO-Truppen ist auch ein Eskalationsschritt gewesen. Ne? Und Putins dritter Weltkrieg ist quasi die Reaktion drauf und natürlich wieder die überschießende, eskalierende Reaktion drauf. Das ist eh klar. Ne? Aber wir sind ja ein bisschen gefangen in dieser Putin-Psychologisiererei. Ne? Mhm. Ist der Putin ein Opfer seiner Geheimdienste gewesen, der geglaubt hat, er führt einen Blumenkrieg, wo er in 6 Tagen Kiew nimmt und alles ist erledigt? Ne? Ist er jetzt selber größenwahnsinnig, der glaubt, also Gott hat mich berufen, Russlands Führer zu sein und jetzt da, was weiß ich, nicht nur alle Russen wieder unter der russischen Fahne zu versammeln, sondern eben auch, was weiß ich, ganz Europa und. Ne? Das ist schon ein gefährliches Spiel und das ist interessant, dass das eher ein bisschen jetzt nicht nur bei uns am Tisch da, sondern von der linken Seite in Europa kommt, dass man jetzt so relativ, wie soll man sagen, ohne mit der Wimper zu zucken, sagt, na, da müssen wir halt Krieg führen, da müssen wir halt eskalieren.
Was ist denn die Alternative?
Ja, das ist die Frage, da haben Sie ja recht. Zu lassen einfach und zu bestärken, ne, ist auch nicht. Schauen Sie, wir haben die Diskussion gehabt mit dem Papst Franziskus, ne, wieder gesagt, die weiße Fahne, wobei er nicht unbedingt gesagt hat, dass nur die Ukraine die weiße Fahne aufziehen sollen, sondern Friedensverhandlungen. Ne? Und da haben wir sofort, um Gottes Willen, ne? Aber es ist wirklich die Frage, was ist besser, ein hatscherter Frieden, ne? Der mit allen Risiken befangen ist, oder ewig weiter Krieg und Eskalation zu einem wirklichen globalen, weil NATO gegen Russland ist global.
Wir können doch nicht zulassen, dass der einfach ein Nachbarland
haben
überfällt und dieses Nachbarland irgendwie sich einfach einverleibt oder Teile davon einverleibt.
Haben Sie natürlich
das kann
recht,
man ja, ja auch nicht zulassen.
Haben Sie natürlich recht, ja.
Ja, aber was wäre denn dann die Lösung, Herr Mölzer?
Naja, ich meine, ich habe schon mehrfach zitiert den bulgarischen Politologen Ivan Krastev, ne, der gesagt hat, ein Krieg oder ein Frieden, bei dem beide Verlierer sind oder beide sich als Gewinner fühlen können. Ne? Verlierer insofern der Putin, weil er es nicht schafft, die Ukraine zu zerstören, zu nehmen. Ne? Verlierer war auch Selenskyj und Kiew, weil es nicht schafft, alle Gebiete inklusive der Krim zurückzuerobern. Ne? Das ist irgendwas, wo beide gesagt haben, wir haben gewonnen oder wir haben verloren, de facto. Es ist irgendwo natürlich alles, und da hat wieder der Papst recht, alles ist besser wie weitere hunderttausende Opfer, wie weitere Breitflächenzerstörung, mit dem Risiko, dass sich ein Irrer Autokrat bestärkt fühlt. Das ist ja, sicher aber, richtig.
Und dann das nächste Land überfällt. Also das ist halt ein bisschen die
Problematik. Ich glaube, dazu ist er zu schwach, oder? Glauben Sie nicht? Er schafft ja nicht einmal die Ostukraine. Ne?
Ich denke mir nur, also ich glaube, man muss ja nicht gleich Bodentruppen schicken, aber wenn man allein die Waffen, die versprochen wurden, einmal liefert, also darunter leidet ja auch die Ukraine, dass es viele Versprechungen gemacht werden und dann wird das aber irgendwie nicht so durchgeführt.
Ja, die Taurus-Geschichten, die Deutschen zum Beispiel, ja. Ne? Die sind aber nur bedienbar von Experten, das können die Ukrainer nicht. Da müssen mehr oder weniger NATO-Leute oder Deutsche das bedienen. Das wird für Putin dann unter Umständen der Vorwand sein zu einer weiteren Eskalation. Wollen wir das?
Ja, das stimmt angeblich gar nicht. Ich weiß nicht, ich bin keine Waffenexpertin.
Sie haben zwar gesagt, dass ich für Eskalation bin. Ich bin alles andere als für Eskalation.
Nehmen Sie das nicht persönlich.
Nein, ich hab dieselben Sorgen, die Sie auch formuliert haben. Ich glaube schon auch, dass wir, wenn wir mit gleicher Münze das zurückzahlen wollen.
Davon sind wir ja weit entfernt.
Also das fällt aus. Wenn wir bedenken, was andere Staaten machen, wenn wir bei den USA, Syrien, die Angriffe auf Irak und so weiter, wenn wir überall gleich den gleichen Maßstab ansetzen würden, dann wird es sauber zugehen auf der Welt. Also ich glaube auch, dass wir in der Ukraine, und das finde ich sehr interessant, das hat einer der Hardliner ukrainischen, nämlich der frühere Botschafter in Deutschland, Melnik, hat plötzlich gesagt, naja, es wäre vielleicht ganz interessant, wenn Europa Parlamentäre, weiße Fahne, Richtung Moskau schicken würde, um auszuloten, ob es nicht in irgendeiner Form eine Verhandlungslösung gibt. Bei allen Bedenken, ich gebe Ihnen vollkommen recht, bei allen Bedenken, die Sie formuliert haben, aber was derzeit passiert ist, kaum Frontveränderung. Mich erinnert das extrem an den Ersten Weltkrieg, wo man Hunderttausende, Millionen in den Tod geschickt hat, militärisch völlig
sinnlos. Für 30 Meter Gewinn.
Ja, um minimale Gewinne. Und das haben wir jetzt auch in der Ukraine. Und wir diskutieren hier locker im feinen Studio. Und in der Ukraine sterben die Menschen, und zwar sehr, sehr viele, Zehntausende. Ja, und wir müssen uns doch in irgendeiner Form überlegen, wie kann man das beenden. Es wird die Ukraine nicht gewinnen können und es darf Russland nicht gewinnen. Ja, also diese zwei Punkte sollten klar sein. Und da würde ich meinen, sollte man jetzt schon auch beginnen mit der Diplomatie. Und da sind wir eigentlich
zu spät dran. Vielleicht noch ein Gedanke. Wir schicken ja immer noch auch Geld nach Russland, dadurch, dass wir es einfach nicht schaffen, wegzukommen von russischem Gas. Ja. Und ich denke, wenn wir sozusagen unsere Sanktionen, die wir uns vorgenommen haben oder die wir ausgesprochen haben, wenn wir da auch wirklich auch versuchen würden, noch konsequenter zu sein, mehr durchzusetzen, unsere eigenen Vorgaben zu erfüllen. Ja. Also auch als kleines Österreich, das ja durchaus sehr, sehr große wirtschaftliche Verflechtungen mit Russland hatte und zum Teil noch immer hat, dann glaube ich, kann man vielleicht auch in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, man zwingt dieses Land auch wirtschaftlich ein bisschen in die Knie. Und dann
misslungen.
Naja, das ist deswegen misslungen, weil jetzt die Kriegswirtschaft in der Höhe ist, aber vieles andere funktioniert ja nicht. Ja?
Geschadet haben wir uns in erster Linie und den Russen viel weniger, als man wollte. Aber das, was Sie gesagt haben, Herr Walser, war die intelligenteste grüne Stellungnahme, die jetzt seit Monaten dazu gehört habe, ohne Ihnen Honig ums Maul schmieren zu wollen.
Das Lob, Herr Kollege Walser.
Nein, nehmen Sie das, wie Sie wollen. Aber es ist wirklich die Formulierung, Putin darf nicht und Kiew kann nicht gewinnen. Das ist sehr gescheit, weil die Schlussfolgerung daraus ist die, dass man irgendwo das beenden muss. Ne? Und ich meine, ich muss ja sagen, ich möchte in der Ostukraine nicht einmal begraben sein. Gell? Ob sich für das Gebiet sich auszeit, einen Weltkrieg zu führen, führen, das wage ich zu bezweifeln. Aber das, was Sie sagen, die Gefahr, dass der eine Hybris hat und sage, ich komme mit allem durch, das ist sicher die Gefahr dabei.
Ja, aber was wollte ich da sagen, Herr Mölzer? Hat es der 18. März, am 18. März 2014, also heute auf den Tag vor 10 Jahren, hat Russland völkerrechtswidrig die Krim annektiert. Das ist eben diese Schwarzmeerinsel, die strategisch wertvoll ist für Russland. Naja, aber seit 10 Jahren kommt Wladimir Putin damit durch.
Naja, aber das ist eine Sondergeschichte gewesen. Wir wissen, dass Khrushchev in den 60er Jahren die Krim der ukrainischen SSR angegliedert hat und vorher war sie bei der russischen SSR als reiner innenpolitischer Sowjettaktik. Ne? Also zu sagen, dass es überhaupt keine Berechtigung gegeben hätte für Russland, die Krim wieder für sich zu beanspruchen, ist auch ahistorisch.
Naja, ne? Völkerrecht, hallo.
Völkerrecht ist halt...
Aber das war sowjetisches Problem, das wissen wir. Und das hat halt, natürlich ist Putin ist ein nationalistischer Imperialist, Großrusse. Ne? Und das ist uns nicht sympathisch. Man kann das auch nicht dulden und unterstützen, ist klar. Aber Fakt wird man zur Kenntnis nehmen. Und ich schaue mir an, wie Kiew die Krim wieder erobern will. Mit Taurus-Raketen kannst du vielleicht die Brücke da niederlassen und was weiß ich. Aber,
ne? Ja, aber wir haben damals vor 10 Jahren haben wir gesagt, auch unsere Wirtschaftsgrößen und auch unsere politischen Führer haben alle irgendwie gesagt, naja, deswegen zahlt es sich jetzt auch nicht aus, dass man da irgendwie sich mit Putin anlegt. Und was hat er gemacht? Er ist weiter eskaliert. Ja. Und ich glaube, wenn man nicht irgendwann eine Grenze setzt...
Aber schon nicht nur, ich gebe Ihnen recht, Putin ist furchtbar, er ist Kriegstreiber, er missachtet alle Regeln, aber geschossen haben in der Zeit nach 2014, auch nach dem Minsker Beschluss und dem Waffenstillstand, haben auch die Ukrainer Richtung Ostukraine. Also diese Missachtung des Minsker Abkommens kommt schon nicht nur von der russischen Seite.
Aber kommen wir auch mal nach Österreich. Sie haben das auch schon angesprochen, Herr Mölz, und Sie eigentlich auch schon, Frau Stoiber. 2014 wird also die Krim völkerrechtswidrig annektiert. 2018, 4 Jahre später, unterzeichnet Österreich in der Regierung Sebastian Kurz dann einen langfristigen Vertrag zwischen der OMV und der Gazprom. Das soll gar nicht das Thema sein, aber nach wie vor bezieht Österreich 97% seines Gases. Das sind die Daten aus dem Januar aus Russland. Das ist an sich bekannt, aber Österreich dürfte deutlich mehr von Russland abhängig sein, als man eigentlich weiß. Was denken Sie, weiß man da nicht?
Ja, wir wissen sehr viel nicht, denn dieser Vertrag ist ja ein Mysterium, der wird ja nicht offengelegt. Es ist ja, jeder spricht über diesen Vertrag und keiner kennt ihn, außer diejenigen, die da verhandelt haben. Also mich würde schon interessieren, was ist da konkret abgemacht worden? Und bevor wir das nicht wissen, können wir nicht sagen, ob wir da diese Importe völlig zurückfahren können überhaupt oder nicht. Also...
Das wäre mal ein Untersuchungsausschuss, der sich lohnen würde.
Es gibt tatsächlich, weil Sie das sagen, Frau Stoiber, schreibt es auch ein Kollege in der Presse, da müsste es eigentlich eine unabhängige Untersuchungskommission geben, die mal schaut, wie Österreich und Russland eigentlich verflochten sind. Zum Beispiel laut Financial Times wäre Wien nach wie vor, auch in Kriegsjahr 2, eine Hauptdrehscheibe für russische Geheimdienstaktivitäten.
Ich darf Sie nur daran erinnern, dass der bulgarische Investigativjournalist, der quasi jetzt versucht, diesen Tod von Nawalny, dem Regimekritiker in Russland, aufzuklären, der hat ja in Österreich gelebt und ist dort weggezogen, weil er sich hier nicht sicher gefühlt hat vor Verfolgung. Ich meine, das kann man jetzt abtun, aber das hat schon auch gewisse reale Hintergründe. Man soll sich auch anschauen, was der Herr Marschalek offenbar treibt in Russland und welche Geheimdienstkontakte er hat. Ja, und es gibt so viele und auch über diese österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft. Also das müsste man alles mal offenlegen. Das würde mich sehr interessieren.
Das wissen wir ja seit dem Kalten Krieg, dass Österreich und vor allem Wien eine Drehscheibe für Geheimdienstaktivitäten war. Und sicher der russischen, aber hundertprozentig der westlichen genauso und der Amerikaner. Das ist ja Binsenweis. Das wissen wir. Ne? Und natürlich jetzt, weil das Krieg ist, ist natürlich die Aktivität des russischen Geheimdienstes hat eine besondere Dimension, das ist klar. Aber deswegen soll man nicht glauben, dass westliche Geheimdienste vom CIA angefangen, was weiß ich, dass die nicht da präsent sind.
Ist ja sehr schön in der letzten Zeit. Der dritte Mann ist ja das typische Beispiel dafür. Und jetzt hat man ja genau recherchiert, dass die sogar mit diesem Film bei den Dreharbeiten
mitgemischt haben.
Die Dreharbeiten genutzt haben, um Spionage zu betreiben. Also Wien ist die klassische Hauptstadt. Und
aber dazwischen, ja, ist eben, zwischen diesem Film und jetzt ist ja ein bisschen was passiert. Wir sind zum Beispiel EU-Mitglied, würde ich mal sagen. Wir sind in einer größeren Gemeinschaft drinnen. Jetzt sind wir immer noch eine Spionagedrehscheibe und tun so, als wäre das irgendwie Gott gegeben und wir können nichts tun. Also Entschuldigung. Finde ich auch schon ein bisschen.
Glauben Sie, dass das bei anderen Hauptstädten wesentlich anders ist?
Ja, aber Wien hat schon ein bisschen
anschauen, Berlin.
Aber Wien hat diese internationalen Organisationen hier auch.
Ja. Ja.
Das hört man immer wieder und Wien schaut da auch, so zumindest ein Vorwurf, auch institutionalisiert, gar nicht so genau hin, los halt machen.
Ja, das war eine Eigenheit des neutralen Österreichs. Im Kalten Krieg haben wir gesagt, wir putzen uns ab und lassen die untereinander agieren. Ja, das war natürlich so.
Gerade, dass man nicht so tun, als würde das zu unserem Klischee gehören wie die Mozartkugeln.
Ja, 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 ja.
Aber Herr Mölzer, das muss ich natürlich fragen, es gibt dann immer wieder den Anwurf, dass Herbert Kickl da diese Räuberleiter für Wladimir Putin machen würde. Und es gibt so viele Menschen, die dann da ein bisschen Angst bekommen, warum diese Unterstützung für Putin.
Naja, es möchten viele gegnerische Kräfte, dass viele Menschen vor der FPÖ deswegen Angst bekommen, aber glauben Sie mir, dass 30% tendenziell werden keine Angst haben, sondern die FPÖ wählen, mutmaßlich einmal. Aber Tatsache ist die, es gab diesen Freundschaftsvertrag, ne, wobei ich vermute einmal, dass also Strache und Gudenus, die das betrieben haben, nicht einmal über ein Portier beim Kreml hinausgekommen sind, ne, oder von einem Sekretär, vom Sekretär da irgendeine Unterschrift gekriegt haben. Dieser Freundschaftsvertrag, der substanziell niemals irgendetwas bedeutet hat, wurde auch gekündigt. Gerade der jetzige Parteiobmann, Herbert Kickl, hat sie überhaupt für diese außenpolitischen Dimensionen, wo Strache ein bisschen Großmanns, internationale Großmannssucht demonstrieren wollte, hat sich Kickl nie interessiert. Ne? Und das ist absolut substanzlos.
Ja, aber dass das im Wahlkampf...
Ja, das ist eine andere Geschichte. Schauen Sie, was da war, ein Skandal oder ein Netzskandal, weiß ich nicht. Ne?
Na, aber,
diese Beamtengeschichte, wo
angeblich Beamtenkontakte geblieben sind. Es sind zwei BVD-Beamte,
ja,
heißt aber, es mutmaßlich, dem Herrn Marschalek, mittlerweile einen der Most Wanted Personen, geholfen aus Bad Vöslau nach Russland zu
kommen. Ja, aber der Herr Marschalek war damals Everybody's Darling noch, ne, bei kurzen Konsorten aus- und eingegangen. Ne? Und das war ein bisschen in einer Zeit, wo der Herr Bundespräsident van der Bellen Putin noch gratuliert hat zu irgendeinem Geburtstag oder Wahl oder was auch immer, der Pseudowahl auch damals schon. Ne? Ja. Und wo der Herr Leitl von der Bundeswirtschaftskammer ganz stolz war, dass er den herumgereicht hat.
Hätte
das waren doch alle politischen
Kräfte damals. Man hätte jetzt nicht gehört vom Herrn Kickl, dass er jetzt irgendwie sozusagen geläutert wäre, sondern
zum Beispiel zu Nawalny kein Wort gesagt.
Er hat zu Nawalny kein Wort gesagt.
Keine Stellungnahme
zu Nawalny.
Aber Herr Mölzer, der Freundschaftsvertrag, der ist schon interessant, weil Sie tun ja so, als ob man den kennt. Den kennt man ja genauso wenig.
Ich kenne ihn auch nicht. Ich habe auch nicht gesehen, wo der völlig substanzlos ist.
Und was man da schon auch erfragen darf, er ist ja abgeschlossen bis 2026. So viel ist ja publiziert worden, auch von der FPÖ. Und dass eine österreichische Partei, die demnächst den Bundeskanzler, die greift eher zurück auf einen austrofaschistischen, nationalsozialistischen Begriff Volkskanzler, dass eine österreichische Partei mit einem Autokraten einen Freundschaftsvertrag schließt. Das ist schon sehr bemerkenswert.
Herr Walser, Folgendes. Das stammt aus einer Zeit, wo der Herr Putin im Deutschen Bundestag mit Standing
Ovations...
Das war 2001, ne, wenn ich mich richtig erinnere, und 2003, glaube ich, wurde dieser Vertrag abgeschlossen. Ne? Und das war aus einer Zeit, soweit ich das kenne, ich kenne den Vertrag auch nicht, weil der ist wahrscheinlich nicht besonders interessant, und der existiert sicher nicht bis 2027 oder 2026, sondern ist sicher gekündigt worden, weil Verträge eben auch kündbar sind. Ne? Und eins ist klar, das ist aus einer Zeit, wo alle politischen Lager noch, ich weiß nicht, ob es die Grünen auch getan haben, die Russen noch hofiert haben, ne? Und ganz stolz waren, wenn man Kontakte gehabt hat. Ne?
Gut, das stimmt natürlich, aber dann kann man sich natürlich dann trotzdem, wenn man das möchte,
also mit den Grünen
mittlerweile distanzieren. Mit den Grünen
distanzieren.
Ja. Man könnte das ja jetzt hinterfragen. Aber gut,
es passiert ja nicht.
Dann schauen wir mal zu unserem zweiten Thema. Sonntagabend kommt es wieder, muss man leider sagen, zu einem schlimmen Vorfall im Wiener Bezirk Favoriten. Eine Gruppe junger Männer soll da mehrere Frauen belästigt haben. Ein 21-Jähriger ist sehr zivil couragiert, schreitet ein und daraufhin niedergestochen. ÖVP-Innenminister Gerhard Karner präsentiert nicht nur, aber auch deshalb just heute am Ort des Geschehens am Wiener Reumannplatz eine Schwerpunktaktion.
Ich habe vor wenigen Tagen einen Auftrag gegeben, Einsatzgruppe zur Jugendkriminalität einzurichten. Dieter Schäfer ist der Leiter dieser Einsatzeinheit. Gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Wien werden hier aktuell die Maßnahmen auch koordiniert. Wir hatten zuletzt Vorfälle, wo man nicht zur Tagesordnung übergehen kann. Und daher gibt es jetzt eben dementsprechend robuste Maßnahmen, um hier auch gegen diese Bandenkriminalität, gegen diese Form der Jugendkriminalität auch entsprechend konsequent vorgehen zu können. Eine Sofortmaßnahme, die eingeleitet wurde. Sie wissen, dass ich auch in die Diskussion eingebracht habe, ein sogenanntes Waffen- bzw. Messerverbot, um hier auch vor allem die Banden auch zu entwaffnen.
Also Frau Stolper, das ist natürlich schon tatsächlich der gefühlt x-te Vorfall in nur kurzer Zeit, just in diesem Bezirk in Wien, Favoriten. Ja, es braucht da robuste Maßnahmen, sagt der Innenminister. Da hat er wohl recht.
Also durchaus. Ich denke auch, dass es robuste Maßnahmen braucht, wobei man über die robusten Maßnahmen im Detail sprechen sollte. Also ich bin sehr dafür, dass Messerverbot im öffentlichen Raum, ich bin sehr dafür, dass es eine Präsenz auch gibt an diesen sogenannten Hotspots. Wogegen ich absolut bin, ist eine Senkung des Strafalters. Davon halte ich gar nichts, weil ich glaube, dass das einfach ein Pflaster ist auf eine klaffende Wunde. Es bräuchte... Ich habe das in einem Kommentar kürzlich geschrieben. Ich glaube, es braucht umfassende Maßnahmen. Diese Stadt muss sich um ihre Jugendlichen kümmern und dieses Land muss sich um seine Jugendlichen kümmern. Es ist ganz offensichtlich vieles im Argen und da muss man an vielen verschiedenen Stellen ansetzen, muss Zusammenarbeit, Schule, Sozialarbeiter.
Aber das hilft jetzt den Opfern derzeit
noch nicht. Nein, natürlich nicht. Viel. Deswegen sage ich ja, ich finde es auch okay, dass keiner jetzt sagt, okay, wir sind vor Ort, wir sind da, wir entwaffnen die und von mir aus, wir setzen sie auch vorübergehend fest, aber sie tatsächlich, also dann Kinder ins Gefängnis zu sperren, da bin ich dagegen. Ja.
Schauen Sie, das hat viele, viele Gründe, diese Kriminalität oder Gewalttätigkeit. Wir lügen uns ein bisschen in die Tasche, jetzt auch in diesem Sender, wenn es heißt, eine Bande junger Männer. Ja, was waren das für junge Männer in Favoriten? Ne? Ich sage es jetzt nicht, aber dreimal dürfen Sie raten. Ne? Das waren also sicher Kärntner, Steirer und Vorarlberger.
Sie sprechen den Elefant im Raum
an. Naja, natürlich, das ist das eine. Aber die Gründe, es hat weitgehend migrantischen Hintergrund. Ne? Das ist aber jetzt keine Schuldzuweisung generell, sondern es ist ja Tatsache, dass junge Menschen aus Gewaltkulturen, traumatisiert womöglich vom Krieg, Bürgerkrieg oder aus Familien in Parallelgesellschaften, wo dieses Klima nach wie vor ist, eben anfällig ist dafür. Das ist das eine. Das andere, natürlich gibt es auch Autochtone, wenn ich so sagen darf, Gewalttätigkeit, hängt vielleicht auch mit dem zusammen, was wir zuerst im Vorfeld kurz gesprochen haben, dass die jungen Leute heute im Internet die grauenhaftesten Sachen und was weiß ich was, live mit und Gewaltvideospiele und alles Mögliche, das ist auch sicher eine Brutalisierung. Ne? Und da was dagegen zu tun, ist wichtig. Allerdings die Maßnahmen des Herrn Innenministers sind halt weitgehend Wahlkampf geschuldet, ne? Dass man jetzt Stärke zeigen will und ordnungspolitische Härte. Ne? Das nehme ich nicht so ernst.
Wenn dann das zum Beispiel von FPÖ-Seite kommt, man benennt das Problem nicht, da geht es halt um Migration und das sind Gewaltbereite.
Tatsächlich auch nicht nur.
Auch nicht nur, aber tatsächlich so Gruppenvergewaltigungen, das ist tatsächlich oft konnotiert mit einer bestimmten Herkunft. Und dann heißt es immer, die Grünen haben da weggeschaut. Tun sie das?
Nein. Also ich weiß das absolut von mir und von meiner Partei. Ich meine, ich habe mit der Partei soweit nichts mehr zu tun. Ich bin kein aktiver Politiker. Aber das ist eine Legende. Wer hat denn Innenminister Kickl, soweit ich weiß, wer war für Integration zuständig? Der Herr Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz. Die ÖVP ist seit einem gefühlten halben Jahrhundert, ich glaube, es sind ebenfalls über 40 Jahre, oder seit 1986 in der Regierung. Also bitte, wer soll da weggeschaut haben? Wenn, dann sind es diese Herren. Aber es sind ja auch neue Entwicklungen und der Herr Mölzer hat es ja zu Recht angesprochen. Wenn wir natürlich jetzt, in Deutschland gibt es übrigens eine Studie, die nachweist, dass natürlich sehr viele traumatisierte Jugendliche aus der Ukraine gewaltbereit sind. Das ist ja vollkommen klare Entwicklung. Was wir tun müssen, wir müssen das benennen. Dort, wo es Ausländerkriminalität gibt, ja, da muss der Staat eingreifen. Aber wir müssen ja auch die Ursachen benennen und dann schauen, wie kommen wir da heraus. Und Sie haben ja zu Recht das Ganze eingeleitet mit gefühlt. Ich habe mir heute die Statistik angeschaut nach der Pressekonferenz des Innenministers. Wir haben deutlich weniger Jugendkriminalität als vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Also die Entwicklung ist gefühlt so, weil die Medien derart stark darüber berichten. Und da darf ich erinnern an die NS-Zeit. Ja, Der Führer hat für Ruhe gesorgt, ja, weil die Medien nicht berichten durften.
Das war im Kommunismus auch so. Ne?
Die Kriminalität ist nicht gesunken in der NS-Zeit, aber gefühlt ist sie gesunken, weil niemand darüber berichtet hat und kaum jemand damit direkt konfrontiert war. Und dieses Phänomen haben wir heute im Umgekehrter.
Ich glaube, die Problematik ist schon auch, dass also speziell so bei Vermögensdelikten, Raubdelikten und so weiter, dass die Delinquenten, wenn man so sagen will, immer jünger werden. Ja? Also da kommt schon auch was ins Rutschen. Und ich glaube, ich glaube, das hat viele verschiedene Ursachen. Es ist auch so, dass es ja auch keine Mittel gibt, ja, für traumatisierte Jugendliche genauso wenig wie für die Jugendlichen, die irgendwie in der Corona-Pandemie irgendwie einen Knacks bekommen haben. Da fehlen die Mittel. Man schaut nicht genau hin, weil es zu wenig Personal an den Schulen gibt. Ich glaube, dass auch die Zusammenarbeit mit den Eltern intensiviert werden muss. Man muss die Eltern da, glaube ich, auch mehr, wenn sie so wollen, in die Pflicht nehmen oder halt auch wirklich ein engmaschiges Netzwerk aufbauen, wo man sich mit bei Problemjugendlichen mit dem Elternhaus austauscht. Und natürlich wird es auch Maßnahmen brauchen, die ein bisschen härter sind. Ja? Aber es geht schon auch um Perspektivlosigkeit, um, na gut, was willst du mal werden? Na, geh mal AMS. Ja? Das ist schon auch sowas, was fatal ist. Und da müssen alle zusammen helfen. Das ist ein Problem von uns allen. Aber weil wir können nicht eine Generation quasi hier völlig aufgeben.
Genau, aber da geht es auch um das Thema Integration, sehr stark.
Ja, da
und was tut der Staat?
Mittel.
Und wo ist der Staat konsequent? Und da darf ich schon an ein Beispiel erinnern.
Dann in die Pause, ja.
Darf ich noch ganz kurz?
Bitte.
Weil das gerade aktuell ist. Vor ein paar Monaten ist jetzt ein Asylwerber zurückgekommen nach Österreich, aus Vorarlberg, der unter Kickl deportiert wurde. Der Vorarlberger ÖGB-Präsident hat sich für ihn in Wien eingesetzt und ist vor die Tür gesetzt worden. Und jetzt hat der Verwaltungsgericht festgestellt, diese Deportation war zu Unrecht. Die Republik Österreich muss 25.000 Euro Schadenersatz zahlen. Und der junge Mann ist zum Glück wieder im Land, weil er dringend gebraucht wird und arbeitet zur Zufriedenheit als Kellner. Also wir müssen mit Augenmaß hier vorgehen. Und wir müssen jene, die sich integrieren, auch denen müssen wir helfen und sie nicht deportieren. Und jene, die Gesetze brechen, gegen die muss man vorgehen, ist ganz klar.
Lassen wir es mal so stehen. Wir haben auch schon gehört, Waffenverbot, das auf öffentlichen Plätzen vom Innenminister gefordert wird. Darüber sprechen wir. Und ja, über eine mögliche Herabsetzung der Strafmündigkeit, die ist ja derzeit in Österreich mit 14 eingeleitet. Wir sind gleich wieder zurück, wird garantiert weiterhin spannend. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei Wild umstritten, heute mit Petra Stuiber, mit Harald Walser und mit Andreas Mölzer. Und wir sprechen über diesen quasi Hotspot Wien-Favoriten. Da hat der Innenminister Gerhard Karner, ÖVP, jetzt eine Schwerpunktaktion angekündigt. Und ja, kleinreden solle man dieses Problem nicht, sagt dann Dieter Schäfer, er ist Leiter der Einsatzgruppe gegen Jugendkriminalität. Hören wir da mal kurz rein.
Wir haben hier einerseits mit Intensivtätern zu tun, die schwere Straftaten begehen, egal welchen Alters, von unmündig bis mündige Jugendliche. Aber wir haben auch, und das ist auch der Grund für diese heutige Aktion hier, wir haben hier auch Hotspots-Gebiete identifiziert im öffentlichen Raum, wo hier Jugendbanden gegeneinander vorgehen, die sich schwer bewaffnen. Die Straftaten werden immer schwerer. Wir sehen das. Wir sehen die Entwicklung einer Jugendbande. Das beginnt beim Einkaufswagendiebstahl und endet beim schweren Raub, bei der Vergewaltigung und sonst abscheuliche Straftaten. Und hier muss man wirklich repressiv vorgehen. Das heißt, die Jugendlichen müssen die Polizei spüren im öffentlichen Raum. Wir wollen keine No-Go-Areas, wie es in manchen anderen europäischen Ländern bereits gibt.
Frau Stuiber, Intensivtäter, Jugendbanden, die untereinander Kriege führen würden, dann ein schwerer Raub, Vergewaltigung. Naja, da werden wir mit Sozialarbeit aber nicht mehr weit kommen.
Ja, nur wenn man 12-Jährige einsperren statt 14-Jährige, dann wird das wahrscheinlich auch nicht die Lösung des Problems sein. Ich will das überhaupt nicht verteidigen und natürlich ist das alles ein Wahnsinn und wenn ich höre, wie Massenvergewaltigungen von Teenager-Mädels, ein Wahnsinn, ja, aber ich glaube, ich glaube, das österreichische Strafrecht hat ja auch quasi den Grundgedanken, dass sich jemand bessern kann und den Grundgedanken einer Rehabilitierung in sich. Und ich glaube, umso mehr muss man das auch im Auge behalten, wenn man letztlich von Jugendlichen spricht.
Aber Frau Ströber, Strafmündigkeit heißt ja nicht, dass der nach Stein kommt oder in die Karlau, sondern dass er bestraft wird mit Strafen, die dann adäquat für das Lebensalter sind. Ne? Also ob die Strafmündigkeit jetzt so wie in Deutschland auf 12 Jahre heruntergesenkt wird oder wie in der Schweiz auf 10 Jahre, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, welche Maßnahmen ergreift man dann, um den Jugendlichen eine Chance zu geben, ne, sich zu bessern oder zu erkennen, was richtig ist. Es ist ja interessant, Sie sind immer auf der Uni Assistent an rechtshistorischen Instituten und im deutschen Privatrecht in der Geschichte hat es gegeben individuelle Beurteilung. Ne? Da hat man dem Kind eine Münze und einen Apfel hingehalten. Ne? Und wenn es die Münze genommen hat, war es strafmündig. Wenn es einen Apfel genommen hat, war es ein Kind und straffrei. Ne? Das ist jetzt ein historisches Beispiel, aber es müsste individuell die Reife des Delinquenten oder des Übeltäters beurteilt werden. Und Strafe muss es geben, aber um Gottes Willen nicht ins Zuchthaus, wo er dann als wirklicher Verbrecher nach 5 Jahren rauskommt.
Also, ich wäre ja inhaltlich klar bei Frau Ströber, weil unser Rechtssystem ist nicht auf Strafen ausgelegt, sondern tatsächlich auf Resozialisieren eigentlich. Aber ja, wir haben auch diesen schrecklichen Fall, wo dieses 12-jährige Mädchen dann monatelang missbraucht worden sein soll von bis zu 17 Tätern. Die sind alle auf freiem Fuß. Einer soll das Land auch schon in Richtung Bulgarien verlassen haben. Da verstehe ich jetzt aber nicht, warum die auf freiem Fuß sind.
Ja, ich verstehe das auch nicht. Also meiner Logik entzieht sich das auch. Und vollkommen klar, da muss der Staat eingreifen. Aber es gibt ja Möglichkeiten. Auch jetzt schon gibt es Möglichkeiten. Es ist so ja ist nicht es. So, da, wir haben das Zivilrecht, wir haben die Möglichkeit, Kinder in Betreuung zu geben oder Jugendliche in Betreuung zu geben, in entsprechende Schulen, hätte ich bald gesagt, Heime. Also das ist ähnlich. Ich halte, wie Frau Ströber, überhaupt nichts davon. 12-Jährige oder gar 10-Jährige hat es übrigens auch schon gegeben in Österreich, früher in Gefängnisse zu sperren, sondern wir müssen ihnen eine Chance geben. Wenn wir Kinder einsperren im Gefängnis, dann können wir sicher sein, dass die als noch krimineller herauskommen. Das ist vollkommen klar.
Es sagt aber auch der Innenminister, es soll eben ein Waffenverbot im öffentlichen Raum geben. Auch da würde ich jetzt als unbedarfter Mensch einfach mitgehen, weil wofür brauche ich jetzt ein Messer? Meine Waffe, die im Kofferraum liegt, ist der Tennisschläger. Es ist aber interessanterweise die FPÖ dagegen. Warum?
Naja, man muss schon differenzieren in der Geschichte. Ne? Es gibt ja bei uns, bei den autochthonen Österreichern, sage ich jetzt einmal, um diesen Begriff zu strapazieren, so etwas wie eine kulturelle Evolution. Das, was früher gegeben hat, das wissen Sie, als Vorarlberger Wirtshausraufereien, so Jahrmarktraufereien, gibt es gar nicht mehr. Das ist wirklich, dass ein 15-Jähriger dem anderen in die Goschen haut. Ne? Das gibt es nicht mehr. Und das ist schon importierte Jugendkriminalität, weitgehend, das muss man mal sehen. Ne? Das Zweite, auch das Messerverbot. Es geht ja nicht darum, dass der Taschenfeitel, das Jausenmesser oder in der Lederhose der Knicker, wie es in Vorarlberg in Tirol...
Das ist nicht gemeint.
Ja, ja, na eben. Dann, aber warum ist das soll man nicht kriminalisieren, sondern es geht um die Machete oder um das Bajonett. Ne? Und welcher Österreicher, ich habe 3 Söhne, ne? Ja. Der 4., der gestorben ist als Baby, ne? Wer tragt denn da ein Bajonett mit sich oder eine Machete? Keiner.
Warum ist sicher keiner gegen
das Verbot? Ja, das weiß ich nicht. Das müssen Sie jetzt den Herrn Kickl oder wer auch da immer zuständig ist fragen. Ich bin ja genauso entfernt von der eigenen Partei wie der Herr Walser. Ne?
Ich vertrete den Gedanken meiner Partei.
Organisatorisch.
Ich bin kein Sprecher der Partei.
Möchte jetzt schon einmal noch sagen, ich meine, so zu tun, als wären die autochthonen Österreicher jetzt irgendwie alle irgendwie...
Wo war die letzte Messerstecherei, der letzte Messermord von einem jungen Österreicher? Also erzählen Sie mir das, Frau Ströber.
Weiß ich jetzt nicht auswendig, aber es ist nicht so,
dass jene, die keinen Migrationshintergrund haben,
also es ein aber speziell Femizide sind jetzt kein importiertes Problem. Ja? Also da greifen auch die Österreicher zu Waffen und bringen Frauen und Töchter um, sage ich jetzt
aber
nur.
Leider im Prozentsatz, Gott sei Dank, wesentlich in geringerem Maße. Der Heinzelmeier hat eine Jugendschutzchance. Es ist auch, ja, alter Linker, das stimmt. So in Ihrem Alter, aber ein bisschen jünger. Aber wie auch immer, schauen Sie, die Sache ist die, es ist ja die Kriminalstatistik. wenig eindeutig. Bei Gewalttaten, ne, gibt es also einen Anteil von Nicht-Österreichern von 40% bei 20% der Bevölkerung. Wenn man den Migrationshintergrund von Eingebürgerten mitrechnet, sind es weitaus mehr. Es ist prozentuell überproportional. Das können Sie schönreden oder nicht. Es ist so. Glauben Sie mir das alle? Es wird deswegen nicht besser werden, weil wir uns das alle schönreden. Um Gottes Willen, dass wir ja keinen Rassismus damit bekämpfen.
Also nur dafür ein Beispiel. In meiner Jugend war es in Vorarlberg so, dass Kriminalität verbunden worden ist mit zugewanderten Steirern.
Ja, das wird schon stimmen.
Weil das sind junge Männer nach Vorarlberg gekommen. Die waren losgelöst aus dem familiären Verband. Der Pfarrer hatte nichts mehr zu sagen. Niemand hatte mehr was zu sagen. Untereinander. Das ist ja völlig logisch.
Das wird schon richtig sein.
Natürlich. Also, da müssen wir nicht auf die Leute einhauen.
Okay, ich halte jetzt fest, junge Steirer und junge Kärntner, sitzt es im gleichen Boot mit jungen Afghanen?
Ja,
und
was haben Sie noch gemeint? Stimmen.
Aha, gut. Frau Stoiber, bitte.
Naja, ich möchte dieses Thema eben auch Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen junge Mädchen da nicht einfach so stehen lassen. Und da muss ich schon sagen, also da jetzt so zu tun, als wären das nur die Ausländer, die das machen.
Vergewaltigen 12 Jugendliche, alle Migrationshintergrund, alle.
Lassen Sie mich kurz ausreden. Das Problem ist schon auch, dass das, also sagen wir mal so, die misogyne Haltung gegenüber Frauen ist jetzt keine Spezialität von Ausländern. Und wenn ich mir anschaue, häusliche Gewalt ist auch keine Spezialität von zugewanderten Ausländern. Und ich glaube, wir haben da insgesamt ein Problem. Und das so auseinander zu dividieren. Und ich glaube, wir müssen die Mädchen stärken. Wir müssen die Mädchen auch darin stärken, Nein zu sagen. Ja,
ja, aber wir wollen jetzt Gewalt an Frauen nicht den Mädchen anhängen. Nein. Da musst du dich halt besser wehren.
Nein, so meine ich es nicht. Aber wir müssen an dieser Problematik arbeiten und wir müssen hier auch aufhören, irgendwie zu sagen, da sind die guten Österreicher und da sind die bösen Ausländer.
Ich glaube gar nicht, dass Herr Mölzer das gewollt hat. Es gibt leider viel zu viel Gewalt an Frauen, die gibt es von Österreichern. Aber die gibt es natürlich auch von Menschen, die nach Österreich kommen, aus patriarchischen Systemen kommen.
Natürlich,
wo eine Frau weniger zählt, bloß weil sie eine Frau ist.
Aber patriarchische Systeme gibt es in Österreich auch.
Aber dazu haben wir ein Gesetz, dazu haben wir eine Exekutive. Und wenn es Verbrechen gibt, dann muss die Exekutive einschreiten und die Justiz muss die Arbeit dann übernehmen.
Da sind wir uns ja einig. Die toxische Männlichkeit, die Frau Stoiber anspricht und die patriarchalen Restbestände, die sind natürlich in unserer Kultur viel seltener als in Gewaltkulturen, aus denen viele Zuwanderer kommen. Das ist ein Faktum. Und wenn Sie das leugnen, dann erschweren Sie die Bekämpfung dieser Phänomene.
Kann man das verstehen lassen?
Ja, überhaupt keine Bekämpfung.
Naja, Bekämpfung, ja. Und dann bitte weiter mit Femiziden und, und.
Gut. Wollen Sie noch was
ganz
sagen?
Ganz sicher nicht. Nein.
Okay.
Ich glaube, es hat ganz
Dann einigen wir uns bitte darauf, dass das Gewalt ganz generell abzulehnen ist und es eigentlich relativ wurscht ist, woher diese Person kommt, die sie ausübt im Idealfall. Hätten wir es gerne ohne Gewalt. Dann kommen wir zu unserem abschließenden Thema. Österreich, wie es leibt und lebt, und ja, jetzt dürfen Sie auch ein bisschen schmunzeln, denken Sie mit mir mit. Da wird in Innsbruck mit großem Trara eine Leerstandsabgabe beschlossen. Die dürfte auch Sinn machen, denn in Innsbruck dürften rund 7000 Wohnungen einfach leer stehen. Und wenn Sie in Innsbruck eine Wohnung suchen, dann wissen Sie, wie wertvoll diese 7000 Wohnungen wären. Für diese Leerstandsabgabe aber, und es kommt, müssten sich die Besitzer dieser Wohnungen selbst und freiwillig melden. Ganze 30 haben das auch getan und sie geht jetzt ein ganz großes Lob, aber auf die anderen 6.970 Eigentümer dieser leerstehenden Wohnungen hat die Stadt Innsbruck keinen Zugriff. Datenschutz heißt es. Herr Walser, ein Prestigeprojekt des grünen Innsbrucker Bürgermeisters Georg Willi, das jetzt völlig unabsichtlich zur Lachnummer verkommt.
Ja, aber nicht wegen Georg Willi, sondern wegen der Innsbrucker Gemeindevertretung, die seine Vorschläge abgelehnt hat. Also das Problem dieser freiwilligen Meldung ist ja diese Uneinigkeit in Innsbruck selber, dass das nicht umgesetzt wird. Also das ist keine Sache, die man dem Bürgermeister übertragen kann oder ihn dafür verantwortlich machen kann.
Die Gemeinde will das nicht, was ihr Bürgermeister vorschlägt.
Das ist das Problem, dass natürlich in Österreich viele groß reden aufgrund des Föderalismus. Ich bin ja froh, dass jetzt das in Länderhand kommt. Da wird sich herausstellen, welche Länder das wirklich ernsthaft betreiben. Weil auch die Geschichte mit dem Datenschutz, das stimmt ja so nicht. Die Gemeinde Lech macht seit Jahren, stellt sie Detektive ein, um zu schauen, wo gibt es einen illegalen Zweitwohnsitz. Mhm. Natürlich kann man das erforschen. Natürlich kann man nachschauen, was passiert und wo gibt es illegale.
Aber das ist ja ein herausragender Punkt, weil was heißt da der Datenschutz? Weil, Herr Mölzer, das können Sie und ich ohne Problem machen. Wir können ins Grundbuch reinschauen. Wir könnten natürlich auch ins zentrale Melderegister reinschauen. Ja. Ist der Hauptwohnsitz, Nebensitz oder gar nichts dort gemeldet? Warum verkommt es da so zu lachen?
Naja, da hat der Herr Walser wahrscheinlich recht. Ich kenne die Innsbrucker Verhältnisse nicht so gut. Aber ich nehme an, dass gewisse Kräfte einfach nicht wollen. Ne? Das, wie Sie sagen, wäre leicht, wenn man es will. Aber ich möchte einen anderen Aspekt in diese Debatte einbringen. Das mit den Leerstandsabgaben hat natürlich schon eine andere Seite auch. Es wurde lange Jahre Werbung dafür gemacht, dass man zur Altersvorsorge solche Vorsorgewohnungen, wenn man es sich leisten kann, kauft und vermieten soll. Ne? Und da gibt es natürlich viele Fälle, wo bei Altbauten und so der Mietzins derart begrenzt ist, dass der Vermieter, der sich unter Umständen mit großen finanziellen Opfern, das sind auch nicht lauter Milliardäre und Bankers, ne, sondern normale Leute, eine Wohnung gekauft hat, eine kleine, die er vermieten will, dass er dann sagt, er darf da maximal, was weiß ich, 5 Euro oder 6 Euro oder was pro Quadratmeter verlangen. Der Mieter, der da 3 Jahre drinnen ist, hat die Wohnung so zugerichtet, dass sie sanierungsbedürftig ist und dass das die Sanierung immer mehr kostet, als er an Miete einnimmt. Und der dann sagt, na, bevor ich das mache, vermiete ich es gar nicht. Ne? Das gibt es schon auch. Es ist nicht nur so, dass die bösen Mietzinswucherer, ne, die armen Menschen ausbeuten, das ist auch nicht.
Das ist ein hausgemachtes Problem, dass so viele Wohnungen leer stehen?
Auch, nicht nur.
In gewisser Weise sicher. Ja. Ich denke schon, ja, sicher. Ich glaube halt, wahrscheinlich wäre es sinnvoll, wenn man das über das Bundesgebiet ausrollen würde und wenn man versuchen würde, hier auch einheitliche Regelungen zu machen. Und wahrscheinlich muss man von Bundesebene aus festlegen, dass es eben kein Verstoß gegen das Datenschutzgesetz ist, dass man sich diese Leerstände holt. Ich glaube, es geht wirklich nicht, weil ich meine, wir haben ständig irgendwelche Studien über Bodenverbrauch und wie schlimm das ist und wir bauen neu und dafür stehen aber dann so viele Wohnungen leer.
Es sind 653.000 laut Statistik Austria aus dem gesamten Bundesgebiet. Mhm. Das sind 13% aller Wohneinheiten.
Das ist eine irre Zahl.
Das ist schon sehr viel. Das ist ein Wahnsinn, wenn wir denken, es ist ein Verbrechen, wenn wir jetzt nur weiter Boden versiegeln und diese Wohnungen leer stehen lassen. Das kann es nicht sein. Und da darf man schon das böse Wort der Spekulation in den Raum stellen. Und da verstehe ich Parteien nicht. Ich mag jetzt sie gar nicht benennen, aber das weiß eh jeder, wer dagegen ist, die hier von Eigentum, Eingriff ins Eigentumsrecht sprechen. Diese Wohnungen, die stehen leer auf Kosten der Allgemeinheit. Denn es sind die Gemeinden, die die Straßen bauen müssen, die Wasserversorgung organisieren müssen, Müllbeseitigung organisieren müssen. Und da zahlt jeder mit für diese Wohnungen. Und das müssen wir schon bedenken. Also das ist ein absolut unsoziales Relikt in unserer Gesellschaft. Hier muss eingegriffen werden, und zwar mit ordentlichen Leerstandsabgaben, die auch dann ein bisschen wehtun, denjenigen, die diese Wohnungen leer stehen lassen, damit die Allgemeinheit hier zumindest einen Teil des Geldes wieder zurückbekommt.
Gehen Sie damit, Herr Mölzer.
Ja, das ist sicher richtig. Wobei auch den Eigentümern, die das rechtens erworben haben, die Möglichkeit gegeben werden muss, damit einigermaßen kostendeckend was zu verdienen. Das muss es auch geben. Ne?
Klar.
Bei den Preisen, die momentan am Mittenmarkt sind,
ist es ja eh so. Ja, am freien Mittenmarkt ist schon, aber vermieten Sie eine Altbauwohnung, ne, da kriegen Sie 300 Euro für etwas, was Sie 200.000, 300.000 gezahlt haben. Ne?
Ja, aber wenn sie renoviert ist, Sie wissen, dann geht
es. Also, aber das ist halt sehr begrenzt.
Sehr begrenzt ist das nicht.
Es ist nicht unrichtig, was Sie sagen, aber ich möchte nur diesen Aspekt einbringen, den gibt es auch. Ne?
Aber eine Frage da vielleicht noch, Herr Walser. Soll man das auch selber berechnen in Innsbruck? Ich meine, ich kenne mich vielleicht nicht aus.
Selber melden und selber
berechnen. Das wirkt schon ein bisschen naiv.
Ja, das ist naiv.
Das ist naiv.
Natürlich ist das keine Frage.
Aber 30
nur die Frage
getan,
ist, wer ist schuld? Und das ist nicht der Bürgermeister. Darum
wer ist denn schuld?
Ja, wenn die Gemeindevertretung, wenn der Innsbrucker Gemeinderat, das ist ja legendär. Ja. Ich weiß nicht, sind 10 Fraktionen da drin oder wie viel? Die ÖVP allein hat, glaube ich, 4 oder 5 Fraktionen da drin. Ich meine, die sind zerstritten Ende nie. Es gibt keine...
Tiroler solche Streithansel sind.
Das ist legendär. Das war schon zur Zeit, als ich studiert habe dort. Und das ist, wie man sieht, ein paar Jährchen her.
Na gut, dann lassen wir das so stehen. Also wir lernen, dass man in Innsbruck selbst den Leerstand melden sollen und auch selbst berechnen. Und wenn sie das alles nicht tun, dann können sie winken, weil die Stadt Innsbruck sich selber quasi da ankettet und sagt, naja, aufgrund des Datenschutzes kann ich das nicht erheben. Okay, es gibt ja eine Gemeinderatswahl demnächst in Innsbruck. So da kann man dann theoretisch sich das dann auch merken bei seiner Wahlentscheidung. Gut, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für eine wirklich spannende und intensive Runde. Vielen herzlichen Dank, Petra Ströber. Vielen herzlichen Dank, Harald Walser. Vielen herzlichen Dank, Andreas Mölzer. Vielen herzlichen Dank an Sie. Morgen, bitte, müssen Sie auf uns verzichten, aber das werden Sie gerne tun, denn morgen beginnen die Halbfinale in der Eishockey League. Da zeigen wir die Partie KAC, der beste nach dem Grunddurchgang gegen Pustertal. Das wird spannend. Live ab 19.05 Uhr hier auf Puls 24 und am Mittwoch sind wir dann auch schon wieder zurück mit einer Art Kultduell mit Rudi Fussi gegen Wolfgang Rosam, die beiden PR-Ikonen und ebenfalls bei uns dann Falter Journalistin Barbara Todt. Bis Mittwoch, 21 Uhr.